Das ist mir wichtig, dass ich also die Studierenden als gleichberechtigte Menschen in meinem Seminar betrachte und ich halt keine Hierarchie in der Hinsicht irgendwie versuche herzustellen. Und ich hoffe so ein bisschen, dass das dann eben auch die mitnehmen und dann eben auch an ihren zukünftigen SchülerInnen weitergeben. Weil ich finde, unsere Fehlerkultur in Deutschland ist nicht vorhanden. Wir haben ja nicht mal eine Kultur. Wir haben ja irgendwie nur so ein Brachland an, wie gehe ich mit Fehlern um. Und ganz oft ist das ja so ein... Das ist ja so stark gekoppelt an die eigene Persönlichkeit. Wenn ich jemanden kritisiere und sage, du hast einen Fehler gemacht, dann sieht man in dem Gesicht der anderen Person oder auch in meinem Gesicht, ich zerfalle gerade zu Staub, weil das mich persönlich so stark zerstört. Wie kann ich nur so ein schlechter Mensch sein, so einen Fehler gemacht zu haben?
Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein gutes Gespräch, dem Podcast von Ein guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Hochschuldozentin Lisa Niendorf über das Lieblingsthema Schule und wie sie Lehramtsstudierende darauf vorbereitet. Bevor die Folge losgeht, werde ich nochmal ganz doll hier die Werbetrommel rühren. Und zwar am 23. August gibt es eine Live-Podcast-Aufnahme mit mir und Angie Berbühr auf der Draußen im Grünen Bühne in Hamburg. Die Tickets oder den Ticketlink findet ihr in den Shownotes und ich freue mich wahnsinnig, euch dort zu sehen. Vielleicht ist es ja auch eine kleine Hamburg-Reise wert für alle BerlinerInnen zum Beispiel oder von wo auch immer. Ich mache am Ende noch mal ein bisschen Werbung. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Nochmal. Hallo, liebe Lisa.
Hallo, ich grüße dich.
So, wir haben Ton.
Wir haben Ton.
Voll gut. Liebe Lisa, wie geht's dir?
Ich habe viele gemischte Gefühle in mir.
Ja.
Ich bin eigentlich zurzeit wahnsinnig zufrieden und glücklich über meinen aktuellen Status quo, wie es gerade im Leben ist. Jetzt hier gerade und heute bin ich noch etwas angespannt, weil ich heute Morgen schon mit meiner Hündin bei der Tierärztin war. Es war nur Kontrollcheck, wir müssten Blut abnehmen lassen, aber der Hund ist schon 13 Jahre alt, die ist mir schon mehrfach weggestorben. Und das bedeutet immer für mich sehr, sehr viel Stress, sehr, sehr viel Angstkonfrontation, weil da so bestimmte Dinge wie Blut zum Beispiel vorkommt und ich kann das seit meinem Trauma nicht mehr sehen. Das heißt, ich hatte heute Morgen schon wahnsinnig viel Regulationsmomente, die mir immer noch ganz schön viel Ressourcen und Energie geraubt haben. Deswegen bin ich etwas noch angespannt, aber freue mich umso mehr, dass ich jetzt hier und heute, ich glaube, dass dieses Gespräch mir heute sehr viel Energie geben wird und ich wahrscheinlich mit mehr Energie rausgehen werde, als mit der Energie, die ich reingekommen bin.
Okay, no pressure für mich hier, aber ich wünsche mir das natürlich auch für dich und schön, dass du da so hoffnungsvoll bist. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass du da bist und hoffe, dass genau das passiert, dass du einfach entspannt mit mir hier sitzen kannst, entspannt wir beide zusammen sprechen können und genau, du vielleicht ein bisschen runterfahren kannst, wie man das so schön sagt.
Ja.
Jetzt weiß ich schon von dir, dass, oder jetzt wissen alle Zuhörenden dann schon von dir, dass du einen Hund hast.
Ja.
Und,
der tollste Hund der Welt.
Und okay.
Das sagen natürlich alle HundebesitzerInnen. Ja,
natürlich. Ich habe die süßeste Katze der Welt. Fürs Protokoll wissen wir jetzt, du hast den süßesten Hund. Ja. Ich habe die süßeste Katze.
Tada.
Lisa, was findest du, sollten Menschen sonst noch von dir wissen?
Also, natürlich könnte ich jetzt mit der Tür ins Haus fallen und Dinge über meinen Beruf erzählen. Ich glaube, das ist aber nicht in einem allerersten Schritt das, was mich ausmacht, sondern ich glaube, das, was die Menschen in einem allerersten Schritt von mir wissen sollten, ist, dass ich nie aufgehört habe, ein Stück naive Weltverbesserin zu sein. Also ich habe das schon immer auch als Kind gehabt, dass ich immer gerne den Regenwurm vom Boden aufgehoben habe oder die Schnecke von der Straße auf die andere Seite gepackt habe, wenngleich ich nicht weiß, ob ich sie jetzt in den komplett falschen Weg gebracht habe oder auf den komplett falschen Weg gebracht habe. Aber das hat mich so ein bisschen, glaube ich, dorthin gebracht, wo ich jetzt gerade bin, weil dieser Hang oder dieser Drang zur Weltverbesserung am Ende mich ja dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Ich bin jetzt Hochschuldozentin, bilde Lehrkräfte aus. Also unsere zukünftige LehrerInnen-Generation, die wiederum unsere weitere zukünftige Generation, unsere Gesellschaft befähigt. Und das bereichert mich unfassbar doll. Und nebenbei darf ich auch noch meine Wünsche an die Gesellschaft auf Social Media in die Breite tragen. Und jetzt darf ich hier noch darüber erzählen. Das heißt, es erfüllt mich ganz dolle, dass dieser innere Wunsch, den ich schon mein Leben lang mit mir trage, dass der so ein Stück weit immer mehr in Erfüllung geht.
Es ist sehr berührend, das Bild mit dem Regenwurm und der Schnecke. Das kann ich gut nachfühlen. Einmal selber und dann auch noch aus meiner Mutterperspektive denke ich so oft, wenn man sich das bewahren könnte oder also wie oft irgendwie Kinder eigentlich mit so einer wahnsinnig hohen Grundempathie eigentlich in diese Welt kommen und dann gleich eben in der Schule eigentlich eher in diesem kompetitives System wirklich reingepresst werden, im schlimmsten Fall eben einfach auch auf Leistung statt auf Lust und Leidenschaft irgendwie beim Lernen irgendwie gedrillt werden. Insofern, also hast du jetzt schon mit den wenigen Sätzen schon so viel gesagt, wo ich mich so direkt auch angesprochen fühle mit so vielen Sachen. Super spannend. Oh mein Gott, also in meinem Kopf überschlagen sich auch schon so ganz viele Stichworte gerade zum Thema Schule. Aber ich versuche mal daraus erstmal Fragen zu formulieren. Wo fängst du an, wenn du sagst, du hast Einflussnahme wirklich auch darauf, Lehrkräfte auszubilden? Was ist so, was ist da dein grundsätzliches Wertesystem oder was ist dein eigener Wunsch, was du da bewirken kannst?
Ich würde das auf verschiedenen Ebenen betrachten. Also die Ebene, die, glaube ich, am einfachsten zu greifen ist, ist die Anzahl an Lehrkräften, die ich jedes Semester begleite. Also einfach nur die Anzahl als Impact. Also ich habe so um die 6 Seminare pro Semester. Das bedeutet 6 mal ungefähr 20 bis 22 Studierende, macht also 6 mal, also ungefähr 120. Also ich sage mal über 100 Lehramts- oder zukünftige Lehramtsstudierende, die ich jedes Semester begleite. Und wenn man sich das jetzt mal hochrechnet, den LFBA-Job, also diese Lehrkraft für besondere Aufgaben, was ich an der Humboldt-Universität bin, das mache ich jetzt seit, ich glaube, 21. Das sind jetzt also schon 3 Jahre, 6 Semester, 6 mal 120. Das ist der Hammer. Wenn ich mir vorstelle, ich bin unbefristet und werde diesen Job noch viele, viele, viele Semester machen, dann wird das in meinem Kopf, wie verrückt das ist, wie viele Menschen ich noch begleiten werde. Also das nur mal allein von der Anzahl her. Inhaltlich ist es mir immer ein großes Anliegen, den Studierenden mit auf den Weg zu geben, dass kein Mensch perfekt ist und ich auch nicht. Das heißt, ich versuche, eine positive Fehlerkultur zu etablieren in meinem Seminar, dass ich mich aufrichtig entschuldige und sage, stimmt, Sie haben total recht, da habe ich einfach wirklich Kacke gebaut. Und ich versuche das in den künftigen Wochen, Monaten besser zu machen. Das ist mir wichtig, dass ich also die Studierenden als gleichberechtigte Menschen in meinem Seminar betrachte und ich halt keine Hierarchie in der Hinsicht irgendwie versuche herzustellen. Und ich hoffe so ein bisschen, dass das dann eben auch die mitnehmen und dann eben auch an ihren zukünftigen SchülerInnen weitergeben, weil ich finde, unsere Fehlerkultur in Deutschland ist nicht vorhanden. Wir haben ja nicht mal eine Kultur, wir haben ja irgendwie nur so ein Brachland an, wie gehe ich mit Fehlern um. Und ganz oft ist das ja so ein, das ist ja so stark gekoppelt an die eigene Persönlichkeit. Wenn ich jemanden kritisiere und sage, du hast einen Fehler gemacht, dann sieht man in dem Gesicht der anderen Person oder auch in meinem Gesicht, ich zerfalle gerade zu Staub, weil das mich persönlich so stark zerstört. Wie kann ich nur so ein schlechter Mensch sein, so einen Fehler gemacht zu haben? Und das versuche ich so ein bisschen aufzudröseln. Was mache ich noch? Ich thematisiere mentale Gesundheit. Ich thematisiere zum Anfang in meinen Seminaren nur, dass ich von einer Angststörung betroffen bin. Ich gehe da jetzt nicht tiefer rein. Das soll auch gar nicht bei denen landen, aber ich erwähne es. Ich mache immer wieder stark, dass es wichtig ist, auf seine Kapazitäten zu achten. Immer wieder mache ich mich dafür stark, dass wenn die Kapazitäten da nicht da sind, dass sich meine Studierenden rechtzeitig an mich wenden sollen. und wir immer eine Lösung finden, sei es mit einem Aufschub der Abgaben, sei es mit mehr Unterstützung von mir, sei es, dass ich für die Unterstützungsangebote liefere, nicht selber. Es gibt ja so viel auch schon Universitäten, wie man Studierende unterstützen kann. Ich versuche sie für queerfreundliche oder für einen queerfreundlichen Umgang zu sensibilisieren, Vielfalt zu fördern, ein Verständnis zu haben, warum Menschen anders sind und diese zu respektieren und diese wahrzunehmen. Und ich glaube, dass ich es auch schaffe, bei den Studierenden so ein Gefühl zu vermitteln von: Man darf Lehrkraft sein und trotzdem eine coole Socke. Also ich darf als Lehrkraft ein Pokémon-T-Shirt tragen und das ändert so gar nichts an meiner Kompetenz. Und das nehmen die, glaube ich, auch mit, dass die so merken, ach, das ist ja richtig geil. Ja, Frau Niendorf zieht ein Pokémon-T-Shirt an, reißt hier aber einen Vortrag nach dem anderen und scheinbar darf ich auch als Lehrkraft meine Leidenschaft nach außen tragen, ohne dass das mit meiner Kompetenz irgendwie... Also dass ich einfach weniger kompetent bin. Natürlich haben wir da immer noch ein gesellschaftliches Problem. Also auf Social Media werde ich nicht von allen deswegen als kompetent betrachtet. Aber ich glaube, da, wo es drauf ankommt, da zählt es dann wiederum.
Also mir fällt mindestens eine Person in meinem Leben ein, die dich dafür schon mal absolut feiern würde. Für dieses Dankeschön. Pokémon-T-Shirt. Super spannend, das mit der Fehlerkultur. Also ich muss dazu sagen, ich habe nie studiert, also deswegen habe ich keine persönlichen Erfahrungen mit Hochschule, bin aber wie die meisten Menschen in Deutschland natürlich selber zur Schule gegangen, also bis zum Abitur 13 Jahre in der Schule verbracht. Deswegen habe ich natürlich einfach persönliche Erfahrungen. Und ich finde, das mit der Fehlerkultur geht ja aber weit über Schule hinaus.
Absolut.
Aber klar, da sind die Grundlagen, ne? Und das finde ich total interessant, weil ich die Situation, die du gerade beschrieben hast, nämlich dieses zu Staub zu zerfallen oder dann auch eben oder eben auch einfach direkt in so eine Abwehrhaltung zu gehen, ne? und in eine Rechtfertigung zu gehen. Kennt, glaube ich, fast jeder, jede.
Glaube
so. Also
ich
das
auch.
Ist wirklich etwas, wo man gut zu relaten kann, sagen kann, ja, stimmt, wann ist es denn wirklich, wann bin ich denn entspannt genug, um im Impuls wirklich sofort zu sagen, stimmt oder okay, ich denke mal kurz drüber nach und dann gehe über diesen Impuls der Rechtfertigung hinaus und beschäftige mich mit der Kritik, die an mich gerichtet wurde. Das nehme ich mir jetzt schon mal sozusagen so, also da mache ich jetzt schon mal so einen kleinen Post-it rein in das Gespräch und werde da mal drüber nachdenken, wie meine eigene Fehlerkultur eigentlich ist.
Ich glaube auch, dass die eigene Fehlerkultur, die erreicht nie das Maximum. Also das ist ja immer so ein immer wieder aufs Neue sich findender Prozess und das macht es ja auch so anstrengend, weil man denkt, oh, endlich kann ich gut mit Fehlern umgehen und dann kommt der nächste Fehler, mit dem ich nicht gut umgegangen bin, weil wieder was Neues oder weil wenn man wieder was Neues bei sich gefunden hat, bei dem man oder an dem man noch arbeiten muss. Das macht diese Fehlerkultur oder ich glaube an sich viele Reflexionsprozesse, mit denen man sich beschäftigen muss, so anstrengend, weil es kein Ende gibt. Und die Frage ist, ab wann findet man ein zufriedenes Ende, dass man sagt, okay, ich habe hier noch meine Schwierigkeiten, aber ich bin erstmal okay damit, weil ich nicht mehr so vielen Menschen vielleicht damit wehtue. Vielleicht nur noch ein bisschen mir selbst, aber ich kann mich immer noch nicht davon lösen, perfekt zu sein. Und ich glaube, das werden wir auch nie erreichen, dass wir am Ende so eine perfekte Fehlerkultur haben, weil wir immer, immer Menschen verletzen. Und ich glaube, davon werden wir uns nicht loslösen können.
Na, ich finde tatsächlich erstmal sehr spannend, dass du ja gerade aufgedröselt hast sozusagen, fühle ich mich als Mensch persönlich angegriffen oder geht es eben um was Inhaltliches, ne? Also wenn das erstmal, das ist ja sozusagen die Grunderkenntnis, ich werde nicht als Person, also es kommt natürlich auf die Art und Weise an, wie Kritik geäußert wird. Also das gehört ja, das ist ja immer ein Dialog. Mhm. Ein Fehler, auf einen Fehler hingewiesen zu werden und dann adäquat damit umzugehen. Ja. Das ist ja was Zwischenmenschliches. Wenn ich es aber schaffe, mich nicht als Person komplett angegriffen zu fühlen oder abgelehnt zu fühlen, sondern wirklich zu sagen, da ist ein Mensch mir gegenüber, der mir im besten Fall einfach einen Hinweis geben möchte, woran ich arbeiten kann. Mhm. Also dass es einfach eine Unterstützung sein kann, zu reflektieren. Dann sind wir ja einfach mal einen ganzen Schritt weiter.
Absolut.
Ja. Was heißt es zum Beispiel konkret in der Schule? Also was können Lehrkräfte da tun, um den SchülerInnen genau dieses Gefühl zu geben? Ist es nicht schlimm?
Puh, gute Frage. Also ich bin da nicht ausgebildet für. Also ich bin keine Pädagogin in dem Sinne. Ich bin ja Bildungswissenschaftlerin. Das heißt, was ich gelernt habe, ist, den Studierenden beizubringen, wie das Bildungssystem funktioniert, also mehr so auf dieser Metaebene und welche Effekte das Bildungssystem haben kann auf soziale Ungleichheiten, Noteneffekte, Stereotype. So mit diesen Themen beschäftige ich mich. Deswegen kann ich dir jetzt gerade konkret nicht sagen, wie es dann wirklich in der Praxis umgesetzt werden kann. Das, was ich immer nur machen kann, ist, meine eigene Sicht auf Fehlerkultur meinen Studierenden mitzugeben. Was die am Ende damit machen, das kann ich im Seminar nicht thematisieren, weil meine Seminare tatsächlich daraus bestehen, meine Studierenden von einer Fragestellung zu einem fertigen Erhebungsbericht, also die müssen bei uns eine eigene Untersuchung machen, eine eigene Forschung betreiben. Und das ist bei mir, das hat der Hauptschwerpunkt in dem Seminar. Ich habe also kaum Zeit, um mit denen auch inhaltlich über sowas zu sprechen. Das heißt, es ist nicht mein Schwerpunkt, weil ich keine sozioemotionale Forscherin bin zum Beispiel.
Okay, das heißt, du lieferst aber sozusagen erstmal das Werkzeug zur Erkenntnis und dann dürfen sie in ihrer weiteren pädagogischen Ausbildung oder ihrer eigenen pädagogischen Erfahrung dann zu Lösungswegen kommen.
Genau, und das mache ich ja aber auch nur, also das steht nicht in meinem Seminar drin, das ist etwas, was ich von mir als Person mitbringe. Das ist auch nichts, was irgendwie mein Themenschwerpunkt ist. Das ist das, was mich persönlich interessiert, was mir persönlich wichtig ist und was ich als Dozentin einfach mitbringe. Das ist aber weniger Thema inhaltlich in meinem Seminar. Wenn meine Studierenden das Seminar in ihrer Übersicht sehen, steht da nicht drin, wir besprechen Fehlerkultur. Das ist wirklich das, was ich so implizit denen versuche, in diesen 6 Monaten mitzugeben.
Was steht denn da drin in der Beschreibung?
Da steht drin, Studierende werden befähigt, eine eigenständige, empirisch-quantitative Untersuchung durchzuführen im Rahmen von Unterrichtsqualität. Das bedeutet, ganz vereinfacht gesagt, die sind im Praxissemester oder die gehen gerade ins Praktikum und während dieser Zeit müssen sie auch Daten erheben. Mhm. Weil die Idee ist, dass wir wollen ja keine Lehrkräfte haben, die ihre eigene schulische Erfahrung immer wieder reproduzieren.
Ja.
Und deswegen ist diese universitäre Ausbildung so wichtig, weil man da das reflektiert. So habe ich Schule kennengelernt als Schüler oder Schülerin. Und die Frage ist, was bedeutet das? Und wo ist da der Schritt? Oder was muss ich reflektieren, damit ich zum Beispiel meine eigenen Stereotype, bestimmte Haltungen, Werte, Normen, die negativ sind, nicht reproduziere? Was muss ich da alles zerdenken? Das heißt, die Idee ist, von seinem Bauchgefühl, was man manchmal ja hat, auch als Lehrperson, zurückzutreten und zu schauen, ist das, was ich da gerade sehe und beobachte, die tatsächliche Realität oder nur meine Projektion auf das? Beispiel. Man ist in einem Unterricht und man nimmt den Unterricht als wahnsinnig gestört wahr. So, die schnattern, die sind laut und es ist schon 6. Stunde und mich nervt das hier alles. Und wenn dann eine andere Person mit in dem Seminar sitzt und ganz objektiv beobachtet, dann beobachtet die Person, es sind eigentlich nur 2 Personen, die stören, die aber so massiv das gesamte Klassengeschehen beeinflussen, dass es dadurch störend wirkt. Aber eigentlich sind es nur 2 Personen, die stören und nicht meine ganze Klasse spielt hier verrückt. Mhm. Und darum geht's. Also es geht um das Abgleichen von Realität und wie sieht die Praxis wirklich aus. Und das erlernen meine Studierenden in diesen Seminaren. Und das kann man halt nur, wenn man Daten erhebt, wenn man auch sein Bauchgefühl mal abgleicht mit objektiven, transparenten, nachvollziehbaren Daten, also Beobachtungen, man gibt einen Fragebogen rein, man fragt die Kinder, man fragt die Lehrkräfte oder man setzt sich eben selber rein und beobachtet standardisiert den Unterricht mit Blick auf, wie ist das Klassenmanagement? Also wie gut schafft es die Lehrkraft, alles im Blick zu halten, den Unterrichtsfluss gut zu steuern? Wie gut schafft sie es, dass keine Unterbrechungen oder Störungen zwischen den Unterrichtsphasen sind und so weiter. Und das machen meine Studierenden.
Hm. Wahnsinnig spannend. Also wie gesagt, ich bin ja Mutter von zwei Schulkindern. Also das heißt, ich bin wirklich persönlich total
Grundschule
betroffen.
Oder schon höher?
Beides. Also einmal Grundschule und einmal schon auf der Gemeinschaftsschule in der 7. Klasse.
Ganz frisch übergegangen.
Ja, genau. Ja. Und plus eben, wie gesagt, meine eigene Schulerfahrung. Und ich fühle mich sofort ertappt, auch mit dem Bauchgefühl, ne? Weil das lässt sich ja, also ich denke, das lässt sich ja wahrscheinlich dann auch auf alle anderen Veranstaltungen wie Elternabende oder was auch immer übertragen, ne? Wo du denkst, oh Gott, alle sind jetzt hier nur genervt. Und dann denke ich so, naja, das stimmt ja vielleicht auch gar nicht. Vielleicht würde ich es schaffen, eben meine persönliche Wahrnehmung da so ein bisschen auszublenden und in die Distanz zu kommen, weil darum geht es dann ja wahrscheinlich. Genau. Ne, beim Beobachten und beim Erheben, ja, dass man wirklich distanzierter und objektiver irgendwie schaut.
Wobei ich da sagen muss, das Bauchgefühl ist trotzdem das wichtigste Werkzeug für Lehrkräfte und auch für dich als Mama.
Ja.
Das ist so wichtig, weil es dir eine erste Blickrichtung ermöglicht. Und ich muss auch sagen, wenn eine Lehrkraft dann schon seit 20 Jahren im Lehrbetrieb ist, dann ist ihr Bauchgefühl sehr meistens sehr richtig. Vorausgesetzt, sie überprüft regelmäßig mal ihr Bauchgefühl. Und lotet das neu aus. Aber ansonsten würde ich sagen, ey, das Bauchgefühl, diese Intuition von Lehrkräften und auch von Eltern, die ist echt das, also ich will es gar nicht verteufeln, sondern sagen, das ist gleichbedeutend wichtig. Und trotzdem ist es wichtig, ab und zu mal sich seiner Intuition oder auch seinem Bauchgefühl nochmal zu stellen und zu reflektieren. Aber ich würde nicht sagen, sich gar nicht mehr aufs Bauchgefühl zu verlassen, würde ich persönlich auch als total schade finden. Weil da kommt Persönlichkeit rein. Da kommen Erfahrungen rein. Wichtig ist nur, dass man die halt nicht immer wieder reproduziert und so eine blöde Lehrkraft bleibt, weil man denkt, ich mach's doch immer schon so super geil. Und dann sieht man aber die Kinder, die voll stöhnen und das richtig scheiße finden und denkt, naja, ich bin doch nicht dafür zuständig, dass ich bei denen gute Laune erzeugen muss.
Genau, also das ist ja wie alles im Leben unheimlich komplex, ne? Weil wenn du einfach mit ganz starken Narrativen wirklich und eben weil du jahrzehntelang irgendwie einfach einen bestimmten Modus hast, wie du Unterricht gestaltest, in die Schule gehst, dann ist natürlich dein Bauchgefühl dazu auch irgendwie verknüpft.
Ja,
ne?
Und total.
Also ich habe direkt ein Positivbeispiel, was ich erzählen möchte, weil mich das unheimlich beeindruckt hat. Es gab in einer schulischen Situation eines meiner Kinder gab es Beschwerden von den SchülerInnen bezüglich einer Lehrkraft, die mit den SchülerInnen umgeht. Die Lehrkraft ist schon seit ein paar Jahrzehnten im Schulbetrieb und diese Lehrkraft hat sich dann tatsächlich schriftlich bei den Eltern gemeldet, um mitzuteilen, ich habe die Kritik der Kinder und auch von den Eltern, das ist bei mir angekommen und ich habe mir jetzt Unterstützung direkt beim Schulsozialarbeiter geholt, um genau an diesem Verhalten, also da ging es um Tonfall im Unterricht, zu arbeiten und lass mich da jetzt unterstützen und coachen.
Wow,
und,
Chapeau,
ja,
mega.
Ja, und genau. Und ich habe auch, ich saß total baff vom Rechner, habe diese Mail gelesen und dachte, wie Wahnsinn ist das denn, dass eine Lehrkraft, die seit Jahrzehnten wirklich im Schulbetrieb ist, sich das einfach zumutet zu sagen, ich überprüfe, ob das, was ich hier mache, ob das okay ist und es wird an mich gerichtet. Also das ist einfach so ein wahnsinnig gutes Beispiel davon, was das eben bewirken kann. Und ich war als Mutter eben total positiv angetan und dachte so, Mensch, da macht sich diese Person ja auch total nackig, ne? Also du machst dich ja auch angreifbar in dem Moment, wo du sagst, so, ich gebe diesen Fehler zu. Mhm. Also das finde ich, ne? Also das ist ja auch, dieses impulsive Rechtfertigen oder erstmal Ablehnen von Kritik ist ja auch ein ganz logischer Schutzmechanismus, ne?
Wobei ich da immer finde, man hat sich schon mit dem Machen, also man hat sich schon angreifbar gemacht mit dem Moment, wo andere Bedürfnisse von anderen Menschen nicht mehr erfüllt worden sind.
Ja.
Und ich finde zu sagen, ne, ich gestehe den Fehler ein und es macht mich angreifbar, ich finde, das ist schon viel vorher passiert. Weil erst dadurch habe ich ja den Raum aufgemacht, dass andere mich angreifen können. Angreifen im Sinne von, es kamen die Beschwerden.
Ja.
Und ich finde, man wird noch mehr angreifbarer, wenn man den Fehler nicht eingesteht. Weil dann fange ich ja an, überall Mauern hochzuziehen, die aber den Radius viel größer machen, das Unbehagen der anderen Menschen noch viel stärker werden lässt und auch die Bedürfnisse immer mehr überschreiten lässt. Und ich finde, ja, es fühlt sich im ersten Schritt so an, als würde ich mich jetzt angreifbarer machen. Aber ich glaube, das ist so ein Irrglaube. Ich glaube, es ist schon längst passiert. Und die Frage ist, mache ich mich noch angreifbarer als in dem Moment, wo ich den Fehler gemacht habe?
Wie sind da deine eigenen Erfahrungen als Schülerin?
Oh.
Kannst du da so weit zurückdenken?
Ich hab nicht mehr ganz so viel Erinnerungen an meine Schulzeit. Was ich weiß, ist, also ich war immer sehr gut und ich war immer relativ beliebt. Ich war Schulsprecherin, Klassensprecherin, ich war sehr sportlich, ich war Leistungssportlerin, habe Leichtathletik gemacht. Ich war so eher immer mit den coolen SportlerInnen unterwegs. Mhm. Das habe ich jetzt in Anführungsstriche gemacht, für alle, die gerade nicht das Video sehen. Und das bedeutet, ich bin wahnsinnig privilegiert aufgewachsen. Also ich hab nie Mobbing oder Ausgrenzung erfahren. Ich habe wirklich eine total entspannte Kindheit gehabt, also in meiner Schulzeit. Das war echt gut. Ich musste mich nie mit komischen Menschen auseinandersetzen. Ich war immer beliebt, die Leute wollten mit mir zusammen sein. Jetzt kommt, und ne, jetzt könnte man denken, okay, was war daran dann jetzt doof? Es gab trotzdem so ein paar Momente, die mich stark beeinflusst haben. Also meine Eltern sind Lehrkräfte. Und ich habe schon einen gewissen Leistungsdruck immer gespürt. Auch weil ich so gut war und natürlich meine Eltern mich immer fördern wollten, war das manchmal zu viel des Guten. Und das führte auch dazu, dass auch die Lehrkräfte einen gewissen Anspruch an mich haben, den ich nie erfüllen wollte. Lisa, zeig doch mal vor. Lisa, trag doch mal vor. Wenn ich mal einmal gestört habe, wurde ich immer ermahnt und alle anderen durften 18 Mal stören und die wurden überhaupt nicht ermahnt, weil die ja immer stören. Aber wenn ich mal gestört habe, Lisa, also von dir hätte ich das nicht erwartet, hat mich das angenervt. Und irgendwann ist mir mal richtig der Kragen geplatzt. Das war, wann war das? 8. Klasse, 9. Klasse, Sportunterricht. Und ich weiß noch, das war eine Sportlehrerin, die ich tendenziell schon sehr mochte. Und ich stand in der Gruppe und ich sollte was vorführen wieder, weil ich eben Leistungssportlerin, also Leichtathletik gemacht habe und ich musste immer vorführen. Sprint, Hochsprung, Weitsprung, weil ich ja immer das am besten konnte. Und dann habe ich einmal gesagt, nee, möchte ich jetzt nicht. Ich möchte das jetzt nicht vorzeigen. Ich möchte jetzt hier auch einmal kurz mit den anderen stehen und selber zugucken. Und dann hat sie mich angefahren und hat gesagt, das geht doch wohl gar nicht, ruf deine Mutter an. Und dann habe ich sie angebrüllt und habe geschrien, ich hasse sie. So laut. Ich bin so laut davongestürmt, wobei ich gar nicht weiß, ob ich es in dem Moment gesagt habe oder in dem Moment, wo ich das Gespräch mit meiner Mutter und ihr hatte.
Ja.
Aber auf jeden Fall weiß ich, ich habe ihr ins Gesicht geschrien, ich hasse sie und bin schreiend, weinend weggelaufen.
Entschuldigung, dass ich lache, weil es natürlich überhaupt nicht schön war. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das jetzt ins Geschichte kommt.
Ja, die Geschichte gab es. Und das, finde ich, steht so symbolhaft dafür, wenn man Menschen oder auch Kinder immer nur danach betrachtet, was sie vielleicht auch gut können, aber sie immer nur deswegen in den Vordergrund stellen. Ich wollte nicht immer nach vorne. Ich wollte nicht immer vorzeigen. Ich wollte auch ganz normal wie die anderen hinten sein. Und das hat so einen Druck aufgebaut, so einen Leistungsdruck, den ich bis heute habe. Also bis heute habe ich das Gefühl, immer nur dann genug zu sein, wenn ich gut bin und wenn ich leiste und wenn ich hervorragende Arbeit leiste und wenn die Leute mich loben und wenn die sagen, boah, Lisa, das hast du richtig gut gemacht. Und dann denke ich mir, haha, ich bin ein wertvoller Mensch. Und es hat 8 Jahre Therapie gedauert und gebraucht, bis ich mich davon jetzt schrittweise lösen kann. Aber ich würde sagen, da war ein wichtiger Baustein, wo sich genau dieses Leistungsempfinden bei mir herauskristallisiert und auch herausgearbeitet hat. Also einerseits diese Leistungsdimension in Schule gepaart mit der Leistungsdimension von meinen Eltern, gepaart mit, ich habe immer gelernt, dass wenn ich leiste, die Leute mich mögen. Ich war beliebt, weil ich das war. Ne? Lisa ist gut, deswegen sie ist beliebt. Ich habe also aus einer Korrelation eine Kausalität gemacht. Und das hat ja bis heute nicht aufgehört. Also ich muss jedes Mal aufs Neue aufpassen, dass wenn ich Angebote bekomme, sei es jetzt auf meinem Social-Media-Bereich oder auch in meinem wissenschaftlichen Bereich, dass wenn da mal Sachen nicht gut laufen, dass ich trotzdem wertvoll bin, dass ich trotzdem ein toller Mensch bin und dass das wirklich gar nichts macht mit meiner Kompetenz, mit meiner Einschätzung und wertvollen Einschätzung mir als Mensch gegenüber. Und das ist aber ein unfassbar schwerer Prozess und trotzdem höre ich immer noch in meinem Kopf, ich hasse sie und habe auch noch immer noch Frau, also die Frau vor Augen, als ich ihr ins Gesicht gebrüllt habe. Und ich weiß, dass ich das niemals wieder irgendwie Lehrkräften mit auf den Weg geben möchte. Dass Leistung soll nicht das sein, was uns definiert. Leider zeigt unsere Gesellschaft uns das. Also unsere Gesellschaft ist eine Leistungsgesellschaft. Wohin man blickt, immer muss man höher, schneller, besser sein. Aber ich hoffe, dass sich das mit der neuen Generation so ein Stück weit entweichlicht. Aufweicht. Das ist ein schöneres Wort.
Ja. Also ich bin da ganz hoffnungsvoll. Ich habe aus verschiedensten Gründen irgendwie unheimlich viele junge Menschen um mich rum, die alle so Anfang 20 sind und habe das Gefühl, da ist ein ganz, ganz tolles, tolles Potenzial für wirklich viel mehr, fürs Sensitivsein, fürs wirklich auch offen austauschen zu Ressourcen, zu Emotionen, zu mentaler Gesundheit. Also das ist so ein, in meiner Bubble zumindest, meine persönliche Wahrnehmung. Und da, so wie du ganz am Anfang gesagt hast, du hast nie aufgehört, die in kleinen Schritten Weltverbesserin zu sein, werde ich nie aufhören, Birte mit dem Hippie-Herz zu sein, die immer an das Gute glaubt und dass das auch genauso kommt, dass sich in die Richtung was entwickelt. Ich frage mich halt, also erstmal, es ist eine super Anekdote, danke, dass du die hier geteilt hast. Und ich frage mich aber, was jetzt zum Beispiel diese Sportlehrerin, wie die entweder damals oder aber auch heute eben auch auf diese Situation zurückblickt, weil das ist ja einfach so ein super Beispiel dafür, ne? Also weil das ist ja einfach, also ich hasse sie, es ist jetzt nicht mal gerade eine konstruktive Kritik, aber einfach ganz, ganz eindeutig zurückgemeldet, dass da irgendwas nicht in Ordnung war und ob ihr das so bewusst werden konnte, wann auch immer, dass einfach dir da was abverlangt wurde und sie einfach unempathisch war in dem Moment, wo du was sehr Menschliches und sehr Gesundes gemacht hast, nämlich einfach für dich eingestanden hast und ein Bedürfnis geäußert hast, zu sagen, nee, möchte ich jetzt nicht. Mhm. Und also was ich zum Beispiel wahnsinnig schön finde, ist, dass ich zum Teil, also ne, meine Kinder waren auch schon sind auf unterschiedliche Grundschulen gegangen und deswegen habe ich so ein bisschen auch verschiedenste Lehrkräfte und Unterrichtssituationen auch schon irgendwie mitbekommen und es ist unter anderem an mehreren Schulen auch üblich, zum Beispiel Projektwochen zum Thema Kinderrechte zu machen. Ach, schön. Und das fand ich unheimlich toll, wenn dann wirklich eins meiner Kinder nach Hause gekommen ist und gesagt hat, so, ich zähle dir jetzt mal alle meine Rechte auf, die ich habe. Ne? Und und vor allen Dingen auch das auf körperliche Selbstbestimmung zum Beispiel. Ne? Ja. Was ja im Sportunterricht super spannend ist. Wenn du sagst, ich möchte jetzt hier nicht vortun, dann ist es ja genau, das ist ja ein ganz schmaler Grad von, und der ganz viel Konfliktpotenzial bietet. Ne? Weil einerseits ist es deine, also die Aufgabe an dich als Schülerin am Sportunterricht teilzunehmen und natürlich auch die Aufgaben, die da abverlangt werden, zu erfüllen. Aber inkludiert das für dich per se immer die Vorturnerin zu sein. Ne? Ja. Und wir haben dann zu Hause darüber diskutiert, von wegen, ja, hier Zähne putzen, ist das jetzt irgendwie was man selber entscheiden kann oder nicht? Und dass es eben da auch die Komplexität gibt, dass als Fürsorgeperson, Elternperson, du eben genau diese Verpflichtung auch zur Fürsorge hast, ne? und dass das eben Zahnhygiene dazugehört, aber natürlich dafür auch es Rahmenbedingungen geben kann, die man zusammen auch besprechen kann. Mhm. Ne? Also das lässt sich ja auf den familiären Bereich total auch übertragen. Ja. Ne? Also was sind die Ressourcen, also wie du auch vorhin gesagt hast, wenn du in deinen Seminaren den Studierenden eben auch mitteilst und anbietest, sie sollen wirklich auch sagen, wenn sie aus irgendwelchen Gründen nicht Kapazitäten haben, wenn sie Abgabetermine nicht einhalten können, darum geht es ja auch nicht. Also oder darum sollte es ja nicht gehen, zu sagen, ja, ich habe pünktlich dies und das abgegeben, sondern im besten Fall ist ja so ein Seminar dafür da, mit Wissen rauszugehen, ja, und mit Kompetenzen, die man erwirbt und total erlernt.
Total.
So, und das ist schön, wenn das irgendwo messbar ist, im Sinne von irgendwie vielleicht einer Leistungsabfrage, mhm, oder von was auch immer, Hausarbeiten. Wie gesagt, ich habe nie studiert, deswegen korrigiere mich. Aber das ist ja nicht das Ziel, eine Hausarbeit zu schreiben, sondern das Ziel ist ja, dass das gut ausgebildete Lehrkräfte sind.
Korrekt.
So. Und das lässt sich ja dann auf die SchülerInnen auch wieder übertragen. Es ist scheißegal, ob ihr irgendwo eine 1 oder eine 6 habt, sondern im besten Fall kommt ihr aus dieser dumme Spruch, ihr nicht. Ihr lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Und gleichzeitig ist so das Sicht, ja, aus meiner Sicht, dieses System vermittelt das aber gar nicht so gut. Was, also ne, das ist ja so ganz oft diese Frage, die ich mir als Schülerin so oft gestellt habe, wofür brauche ich das? Ne, diese ganzen Sprüche, die es dazu gibt, wisst ihr noch, früher haben unsere MathelehrerInnen zu uns gesagt, ja, später habt ihr auch keinen Taschenrechner dabei, haha, jetzt haben wir alle Smartphones.
Ja.
So, das ist ja schon mal irgendwie gar nicht aufgegangen. Und diese Diskussion führe ich eben auch mit meinen eigenen Kindern und denke aber auch für mich selber immer noch, ja, was habe ich denn gelernt.
Mhm.
Und ich würde mir im Nachhinein zum Beispiel wünschen, mehr Sozialkompetenzen irgendwie erlernt zu haben, im Sinne von, wie lösen wir Konflikte, können wir irgendwie Dinge besprechen, nicht nur unter uns SchülerInnen, was vielleicht moderiert wird, sondern eben auch so wie jetzt zum Beispiel mit dieser besagten Lehrkraft, die sich dann Unterstützung holt und das auch an die Klasse zurückmeldet, wo ich denke, toll, das hat sowas habe ich in meiner Schulzeit selber nicht erleben dürfen. Und eben aber auch inhaltlich, ne, dass ich also auch manchmal denke, gut, wisst ihr was, also ich sage es dann zu meinen Kindern, wisst ihr was, ich weiß nicht, ob ihr genau das jetzt spezifisch irgendwann später braucht. Ne? Und ich will auch nicht argumentieren, dass das alles zu einer Allgemeinbildung gehört. Wenn euch einfach mittelalterliche Lehnsherrschaft nicht interessiert, dann kann das sehr gut sein, dass ihr das auch nie wieder im Leben braucht.
Ja.
Und dann ist das auch okay, bei diesem spezifischen Thema einfach mal irgendwie ein bisschen auf Durchzug zu schalten.
Ja.
Ja? So, und von mir kriegt ihr da keinen Druck. Ich habe dann meine persönlichen Schwerpunkte, ich sage so, bitte lern Sprachen, weil ich ärgere mich, dass ich einfach aus Bockigkeit und Punkertum in meiner Teenagerzeit dem Französischunterricht einfach nur physisch beigewohnt habe und denke, Mann, das ist so eine verpasste Chance. Ne? Da bin ich dann wieder die Mutter, die irgendwie ihre eigene gemachten Fehler auf die Kinder projiziert. Da muss ich natürlich auch gucken, vielleicht brauchen meine Kinder gar kein Französisch, I don't know. Ne? So. Aber ich finde das irgendwie total schön und spannend, da hinzugucken und zu sagen, okay, ihr sollt irgendwie alle natürlich mitmachen, ihr sollt natürlich in diesem System irgendwie auch euch als funktionierendes Teil so wahrnehmen, nicht damit das System funktioniert, sondern damit es allen anderen, die im System sind, auch gut geht. Ne? Also dieses Schule soll nicht der Schule selbst wegen funktionieren, sondern weil Schule im besten Fall eine funktionierende Gesellschaft abbildet.
Ja.
So.
Ja, und das hast du schon gesagt. Ja.
Das würde ich mir einfach wünschen, dass das irgendwie auch mit thematisiert wird, weil ich glaube, dass egal, ob in der 1. oder in der 12. Klasse absolut die kognitiven Fähigkeiten da sind, dass auch zu begreifen.
Ja, total. Ja, stimme ich dir zu.
Sehr schön. Ja, oh mein Gott. Also ich muss sagen, Schule ist für mich ein hochemotionales Thema. Also ich bin ganz, ganz oft komme ich da auch in so Trotzsituationen rein, wenn ich jetzt einfach über einfach auch Gespräche habe mit Lehrkräften, weil meine eigenen Verletzungen und Erfahrungen da anscheinend auch noch nicht durchgearbeitet sind. Umso schöner finde ich das zu hören, was du da erzählst. Was kriegst du Feedback von deinen Lehrkräften, wenn du sagst, Studierenden, wenn du sagst, die sind ganz oft im Praktikum, kommen die manchmal zu dir und sagen so, Frau Niendorf, mir ist das und das passiert?
Also wir werten schon an einigen Stellen auch das Praktikum aus, das auf jeden Fall. Es hat aufgrund der Seminarkonzeption leider nicht den Raum, ich bekomme dafür nicht den Raum in diesen wenigen Sitzungen, die ich dafür gerne hätte. Aber wenn wir darüber sprechen, erlebe ich eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, was Studierende im Praktikum erleben können. Also von den wirklich perfekten Praktikumserfahrungen, wertschätzende Schule, Die Lehrkräfte sind wahnsinnig realitätsnah und dicht an den SchülerInnen dran, interessieren sich für deren Lebensrealitäten. Es wird gemeinschaftlich an Dingen gearbeitet. Es sind nicht nur einzelne Lehrkräfte, die an bestimmten Dingen arbeiten, die Sachen voranbringen wollen, sondern es sind Schulentwicklungsmaßnahmen, die vonstatten gehen, dass man merkt, okay, das gesamte Kollegium steht dahinter. Aber ich habe auch genau das Gegenteil. Also Studierende sind der negative Eindruck könnte gar nicht größer sein. Also sie sehen SchülerInnen, die sich gegenseitig beleidigen, beschimpfen, Gewalt ausüben, Gewalt androhen, Unterrichtsversorgung, die nicht vorhanden ist. Sie sehen Raumausstattungen, die unter aller Kanone sind, nicht funktionierende Toiletten. Sie sehen aber auch Unterricht, der nicht gut funktioniert. Die SchülerInnen stören nur, dass kein produktiver Unterricht überhaupt möglich sein kann, weil man erstmal schauen muss, wie kriege ich hier die Klasse irgendwie ruhig. Und ich erlebe auch, es sind nicht viele, aber ich würde sagen, so immer so 2-3 Personen nach dem Praktikum wollen keine Lehrkraft mehr werden. Und das finde ich auch total in Ordnung. Also ich würde das auch gar nicht als negativ betrachten, weil die meisten, also vor allen Dingen, das ist meistens dann bei mir im Bachelor. Also ich habe im Bachelor diese Seminare und nochmal im Master. Und im Bachelor sind die meistens im zweiten Semester. Dann bereite ich sie auf die Erhebung vor. Und dann sind sie im dritten Semester zumeist im Praktikum. Das sind also, ist gerade mal ein Jahr nach ihrem Abitur. Die sind manchmal 18, 19, 20.
Oh mein Gott.
Die sind noch ganz klein. Und also klein in Anführungsstrichen. Ne? Ich will jetzt nicht so adultismusmäßig sein und sagen, ne, ihr seid jetzt klein. Aber im Vergleich zu dem, finde ich, was es bedeutet, eine gewisse Professionalität als Lehrkraft zu entwickeln, finde ich schon, ist 18, 19 und nur ein Jahr nach der eigenen Schulerfahrung schon auch noch sehr frisch. Und da erlebe ich dann immer wieder, wie gesagt, bei 2-3 Personen, dass die sagen, Frau Niendorf, nee. Also ich war schon vorher nicht ganz so sicher und das, was ich jetzt da gesehen habe, ich sehe mich da nicht. Ich sehe mich da überhaupt nicht. Und dann bedanke ich mich immer erstmal ganz doll für die Offenheit und auch für den Mut, das hier so darzulegen, auch im Seminar. Und wie toll ist das, so einen schönen Zugang zu sich zu haben, zu sich zu stehen und zu sagen, ich habe es versucht, aber es war nicht mein Weg. Und ich habe jetzt immerhin einen Weg rausgefunden, der nicht für mich gut ist. Und cool. Und dann sucht man einen anderen Weg. Das ist ja zurzeit das Schöne, finde ich, an unseren Studiensystemen, dass man sehr schnell und sehr leicht andere Fächer studieren kann. Durch dieses modulare Bachelor-Master-System kann man schauen, was habe ich jetzt schon, wenn mich nur das Fach interessiert. Ich habe Deutsch zum Beispiel, Deutsch-Mathe. Und wenn ich jetzt nur im Bereich Deutsch nochmal mich weiter ausbilden möchte, welche Module kann ich schon anrechnen lassen, wenn ich nach Germanistik studieren möchte zum Beispiel. Na, dann kann ich schon ein paar Leistungspunkte mitnehmen. Das ist halt super schön. Das ermöglicht, finde ich, so die Transparenz ist das falsche Wort, aber es ist deutlich leichter für Studierende, zwischen den Studiengängen zu wechseln, finde ich, als vor der Bologna-Reform, also bevor Master- und Bachelor-System eingeführt worden sind.
Und ich als Nicht-Akademikerin möchte da sehr persönlich einfach noch dazu hinzufügen, dass es natürlich auch überhaupt kein Problem ist, wenn man mit dem ganzen Hochschulsystem dann einfach gar nicht zurande kommt. Ja. Und dass es auch voll okay ist, auch mit 18, 19 und auch mit 28 einfach nochmal irgendwie zu überdenken, wo will ich eigentlich hin oder von mir aus auch mit 45, ne? Also bin ich gerade, deswegen ist das jetzt mein Beispielalter, dass ich, ich muss ein bisschen weiter ausholen, aber das ist tatsächlich so ein Herzensthema von mir. Das hat so mit ungefähr Anfang, ich glaube, ich war 30, ich war noch keine Mutter und hatte mit einem ehemaligen Mitbewohner, der damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war der Student, BWL-Student, ist so klassisch ins Marketing und in so mittleres Management, in mittelgroßen Unternehmen gegangen und so. Und wir hatten uns so ein paar Jahre lang eben weiter, eben auch nach dieser WG-Zeit so begleitet. Und dann gingst du so darum, wo willst du noch hin als Fotografin und wo will er noch so hin und dies und das. Und dann sagte er irgendwann zu mir, Birte, wir wollen doch nicht mit Mitte 30 auf dem Höhepunkt unserer Karriere sein, weil das hieße ja, wenn das der Höhepunkt ist, dass es danach einfach stagniert oder abwärts geht. Mhm. Und das war so unheimlich entlastend für mich, ne? Weil ich diese Zeit um die 30 so wahnsinnig als Druck empfunden habe, obwohl ich eben überhaupt keine klassischen Karrierewege gegangen bin, sondern ich habe meine Ausbildung gemacht als Fotografin, bin dann nach Berlin gezogen, habe so wirklich ein Jahr in der Festanstellung gearbeitet und bin dann ziemlich früh in die Freiberuflichkeit mit Mitte 20, ne? Und seit 20 Jahren da drin. Und finde aber immer wieder auch irgendwie das unheimlich gut, mich selber auch auf den Prüfstand zu stellen, sagen, was will ich denn? Und mir auch zu erlauben, dass da auch noch alles möglich ist, was auch außerhalb von klassischem Karrieresystem irgendwie funktioniert. Ne? Also egal, ob es jetzt ein Hochschulsystem ist oder, sag mal so, in Werbeagenturen gibt es dann immer den Titel, bist du Junior, bist du Senior, ne? Und eben so Status, den du zu erreichen hast. Und ich finde es, das war eine der größten entlastenden Erkenntnisse, die sich gesammelt aus vielen kleinen Erkenntnissen bei mir zusammenfügen, sagen, ich muss gar nichts, sondern ich darf wirklich auch gucken, was kann ich, was macht mich als Mensch aus, wo sind meine eigenen Kompetenzen, unabhängig jetzt auch von Abschlüssen oder von was ist die Mehrzahl von Status, Stati, ne?
Ich glaube.
Wir behaupten das einfach, ja? Status. So, und das ist mir so quasi jetzt einfach noch so eine Herzensangelegenheit, das noch dazu zu sagen, ja, du musst nicht mal irgendwie innerhalb des Hochschulsystems irgendwie dein Studienfach wechseln, sondern darfst auch sagen, ey, ich möchte einfach erstmal was ganz anderes machen.
Ja, wenngleich ich dazu sagen muss, es ist natürlich auch immer noch davon abhängig, wie privilegiert und wie finanziell man auch abgesichert ist. Also gerade so diese Freiheit zu haben, um zu schauen, was ich machen möchte und sich auch die Zeit dafür zu nehmen, ist vielen Studierenden aber leider auch nicht gegönnt aufgrund finanzieller Engpässe, weil sie sich von Elternhaus einfach nicht, also weil sie vom Elternhaus nicht finanziert werden, sie zum Beispiel BAföG bekommen, wenn sie nicht mehr studieren, sie meistens kein BAföG mehr bekommen. Vielleicht, wenn sie dann eben die Ausbildung machen, ich weiß nicht, wie der Wechsel da ist, aber wenn sie in keiner Ausbildung oder in keinem Ausbildungsinstitutions, wie auch immer, angestellt ist, oder also wenn sie keine Ausbildung haben, sei es akademisch oder auch Fachausbildungen, dann greift ja zum Beispiel auch sowas wie BAföG nicht. Und dann ist die Frage, wie finanziere ich dann mein Leben, um das dann zu schauen? Und gerade wenn ich vom Elternhaus eben keine Unterstützung habe. Also ne, wenn irgendwie, ich glaube, 38% der Studierenden sind armutsgefährdet, dann glaube ich, schalten da andere Mechanismen, dass ich mir dann wirklich überlege, zieh es doch durch. Und wenn, dann wechsle ich lieber nur, weil komplett abzubrechen, würde immer noch mit vielleicht noch größeren finanziellen Engpässen einhergehen, als möglicherweise im Studium zu bleiben. Das ist nur anekdotisches Bauchwissen, aber ich glaube, da gibt es noch zu wenig Auffangnetze für die Studierenden, die dann das Studium abbrechen. Und die dann, ne, wenn man, also 39%, das sind also nicht unerheblich wenige, die finanziell Probleme haben. Und dann ist die Frage, wenn sie abbrechen, worauf fußen sie dann finanziell?
Also absolut gebe ich dir zu 1000% recht, dass ein Privilegiencheck immer zu solchen Erzählungen dazugehört. In meinem Fall darf ich sogar tatsächlich sagen, dass ich eben, dass ich alle Entscheidungen, die ich getroffen habe in meinem Leben, immer irgendwie auch eigenständig finanziert habe, im Sinne von, oder dass ich eben, wenn ich im Austausch bin mit Menschen, die eben überhaupt nicht mit einem privilegierten, finanziell gut dastehenden Elternhaus irgendwie ja auch trotzdem vor lebensverändernden Entscheidungen stehen, dass ich da einfach sehe, das Umfeld der Großstadt, das ist jetzt natürlich auch nochmal was anderes, als wenn man irgendwo ländlicher da ist, bietet natürlich aber unheimlich viel Möglichkeit. Und wenn du einfach erstmal in die Gastro gehst, so, ne? Und also mir ging es jetzt eher um den Status zu sagen, es ist nicht schlimm, einfach dann jetzt erstmal ein halbes Jahr Gastro zu machen, wo man tatsächlich gut verdienen kann, wo man keinen Abschluss erlangt, aber unheimlich viel Lebenserfahrung. Also auch wieder sehr persönliches, meine persönliche Bubble. Ich kann sagen, ich liebe Menschen, die Gastro-Erfahrung haben, weil die unheimlich viel und wirklich fast ausnahmslos mit ganz viel Menschenkenntnis daraus gehen. Und das ist einfach so eine unterschätzte, so ein unterschätzter Skill und so eine unterschätzte Erfahrung, die eben nachher auf keinem Zeugnis oder Zertifikat draufsteht. Und daraufhin war das so ein bisschen ausgerichtet, ne, zu sagen, so, du darfst auch jetzt einfach alles hinschmeißen. Ja. Wahrscheinlich kannst du auch einfach bei Edeka an der Kasse arbeiten, wo du überhaupt nicht gut bezahlt wirst, aber wenn du es Vollzeit durchziehst, trotzdem irgendwie im besten Fall Miete und Lebenshaltungskosten irgendwie durchgekaut kriegst und auch dort Lebenserfahrung sammelst. Also einfach dieser ganze nicht-akademische Sektor, dieser ganze nicht von Status durchzogene Sektor, der eben nicht in dieser, früher hat man immer gesagt, ja, irgendwas mit Medien, heute wollen immer alle, also ne, das war also irgendwie vor 20 Jahren, was willst du machen, irgendwas mit Medien, und dann hat man irgendwie, oder ich will in einer Werbeagentur arbeiten, so heute wollen irgendwie die Kids dann Influencer oder YouTuber werden, alles total okay, und es gibt aber eben auch ein ganz großes Spektrum, was da gar nicht mitgedacht wird, was auch sehr erfüllend sein kann. Ja. Und ich glaube, das vergisst man vielleicht, wenn man jetzt, also nur du kommst dann aus dem akademischen Bereich, und ich wünsche mir aber auch für Kinder, die wirklich schon in der Schule sitzen, dass eben auch dieses Narrativ aufgelöst wird, ja, wenn du dich nicht anstrengst, dann landest du bei der Müllabfuhr. Mhm. Ja, so what?
Ja.
Weil das ist, also so, ne, und darauf wollte ich hinaus, zu sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, nicht zu studieren, wenn du das Privileg hast, mit einem Studium beginnen zu können, und du brichst es ab und machst etwas ganz anderes, wo du vielleicht einfach härter arbeiten musst, körperlich härter, wo du vielleicht auch schlechter entlohnt wirst als ein Mensch mit einem akademischen Abschluss. Das gehört ja auch dazu. Also ne, das ist klar, wenn wir irgendwie uns die Löhne anschauen, dann ist es nach wie vor so, dass akademische Abschlüsse natürlich zu viel, viel besserer Bezahlung führen. Meistens.
Ja, meistens. Also ich würde immer wahrscheinlich, also Leute, die in den sozialen Berufen studiert haben, verdienen, glaube ich, deutlich weniger als HandwerkerInnen, glaube ich, zurzeit. Also gerade so in den Meisterbereichen, da kann man ja zurzeit als HandwerkerInnen wahnsinnig viel Geld und gutes Geld machen. Meistens ist man ja in öffentlichen Tarifen gebunden, und dann gehst du mit zwei netto raus.
Genau, also da ist es nochmal komplex, weil da geht es eben
wenn
um
Architektur, Jura... Da ist nach BWL das noch
oben. Ja, oder wenn du halt wirklich studierter Ingenieur bist, dann bist du natürlich auch noch mal besser gestellt als der Handwerker. Aber klar, dass die sozialen und Fürsorgebereiche generell schlechter bezahlt sind, das kann man noch mal ganz deutlich dazu sagen.
Total. Genau. Ja. Nee, also da würde ich auf jeden Fall auch eine Lanze für brechen. Also das Ziel sollte nicht für alle sein, zu studieren. Auf gar keinen Fall. Wir brauchen Ausbildungsberufe. Wir brauchen Menschen in Ausbildungen. Wir brauchen auch Menschen, die freigeistig unterwegs sind, die sich finden, die sich suchen, die sich noch nicht direkt für eine Ausbildung entscheiden, die erstmal sagen, ich schau mal, was das Richtige für mich ist. Und wir brauchen einfach, wie in so ganz vielen Bereichen, einfach Vielfalt. Wir brauchen vielfältige Lebenswege. Wir brauchen unterschiedliche Lebensrealitäten. Und die Frage ist ja immer so ein Stück weit, was auch unsere Gesellschaft daraus macht. Was bedeutet das, wenn immer mehr Jobs zum Beispiel auch mindestens einen Bachelorabschluss fordern? Also manchmal hat man ja auch einfach als neuer Mensch fast gar keine Wahl mehr, nicht zu studieren, wenn man sich die Abschlussanforderungen anschaut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen auch gesellschaftlich bedingt zurzeit. Also wir haben so eine Art Fahrstuhleffekt, ne? Also das ist immer ein Stück weit höher gefahren, und am Ende werden wir sehen, was jetzt daraus entsteht. Was wir auf jeden Fall jetzt haben, ist Fachkräftemangel, nicht nur Lehrkräftemangel. Wir haben ja in allen Bereichen des Bildungsbereiches Fachkräftemangel und auch Auszubildendenmangel und auch Personen, die eben auch die Leute herausbilden. Also egal, wo man sich gerade befindet.
Genau, auch das, also absolut, das weißt du sowieso besser als ich, aber das ist, glaube ich, so auch einfach kein Geheimnis. Was ich noch ergänzen wollte, ist, dass ja aber eben auch im schulischen Bereich zum Beispiel, je nachdem, was es genau für ein Schulsystem ist und wie die strukturiert sind, aber es gibt ja auch einen Haufen Schulsozialpädagoginnen, die inzwischen mit in Klassen dabei sind oder mitarbeiten, beziehungsweise wenn es irgendwie so ein Hortsystem gibt, gibt es ja eben da auch pädagogisches Personal, und es gibt ja aber auch sogenannte SchulhelferInnen, die ganz, ganz niedrigschwellig manchmal wirklich als Quereinsteiger irgendwo dann mit den Kindern arbeiten. Und das ist zum Beispiel, also auch einfach ein, finde ich, unheimlich schöner Weg, wenn jetzt einem das ganze Schulsystem an sich nicht liegt, aber man mit so einer, ja, mit so einem Altruismus und irgendwie dem Wunsch, auch einfach mit Kindern in Kontakt zu sein, irgendwo man unheimlich Schönes leisten kann, ne? Weil das einfach Menschen sind, also wenn die das von Herzen her machen und irgendwo so eine Grundkompetenz mitbringen oder eben eine Ausbildung, aber manchmal eben auch als Quereinsteiger einfach in Anführungszeichen nur mit ihrer Persönlichkeit glänzen, sind es Menschen, die einfach auch als MentorInnen für Schulkinder eine ganz, ganz starke Rolle spielen, unabhängig davon, ob sie irgendwie Fachunterricht geben oder einfach in der Hofpause mit den Kindern Basketball spielen. Ich glaube, darauf wollte ich vorhin hinaus, ne, dass ich so sagen kann, es kann eben auch ganz niedrigschwellig sein, um einfach Großes zu leisten, oder eben auch gerade im pädagogischen Bereich und im was Kinderbetreuung auch angeht, also dass es eben nicht nur darum geht, denen wirklich fachlich etwas beizubringen, sondern einfach auch da zu sein. Ne? Also das ist so ein ganz persönlicher Wunsch auch von mir, was Schule irgendwie leisten sollte im besten Sinne, dass man einfach als Kind dort geborgen ist, dass man Menschen findet, die einen sehen, ne? Und die einfach eben dadurch auch natürlich diese Fehlerkultur oder diesen Leistungsdruck eben auch ganz toll ausgleichen, weil wenn ich in der Schule irgendwie sein kann und habe dann irgendwie einen coolen Erzieher, der irgendwie mit mir in der Pause, wie gesagt, Basketball spielt, dann kann das einfach natürlich auch zu meiner eigenen persönlichen Entwicklung genauso viel beitragen wie irgendwie ein guter Matheunterricht.
Ja, hier auch nochmal Appell an die Politik, eben diese Personen deutlich besser zu finanzieren. Also in Berlin haben wir einen großen Mangel an SchulsozialarbeiterInnen, an SchulhelferInnen, an unterstützendes psychologisches Personal. Ich glaube, mein Vater sucht immer noch händeringend nach solchen Personen. Also es ist ja, du hast Glück, wenn du eine Person an deiner Schule hast. Eine für 700 Kinder. Also die Realität ist eher, dass man keine davon hat oder nur eine und viel zu wenig davon hat.
Ja. Und meine Erfahrung ist eben, wenn es tolle Menschen sind, dann machen die so einen Impact, ne? Also es ist einfach so ein großer Unterschied, ne? Und das ist eben auch was unheimlich Schönes. Also deswegen, ich bin als Mutter total dankbar für jede Person, die irgendwo in der Schule liebevoll auch mit Kindern umgeht. Ne? Und das kann natürlich auch in der Kantine sein. Ne? Das kann natürlich auch eine Mensa sein, wo einfach die Essensausgabe irgendwie einfach die Person, die an der Essensausgabe arbeitet, einfach die Kinder persönlich begrüßt und einfach sich vielleicht gemerkt hat, dass irgendwie Luis gerne Kartoffelbrei mag. Weißt du so? Also das ist so, ich hoffe, man hat mir nicht zu sehr angemerkt, dass da ganz viele persönliche Emotionen in diesem Thema drin sind. Deswegen, also es ist auch für mich, habe ich gerade gemerkt, so, Birte, alles gut, atme zwischendurch mal. Ich habe da so viel zu sagen. Ich finde es unheimlich schön, was du da machst. Ich danke dir total, dass du davon erzählt hast. Ich habe in diesem Podcast immer so diesen Moment, wo ich sage, jetzt ist irgendwie gut. Jetzt haben wir so eine gute Runde gedreht. Mhm. Den habe ich gerade. Geht dir das auch so?
Ja, geht mir auch so. Schön. Ja, ich finde auch, wir haben eine gute Runde gedreht.
Cool.
Ja.
Also, Lisa, ich habe ja kein Konzept, aber ich habe eine Abschlussfrage. Die lautet, kannst du mir spontan sagen, was du für dich aus diesem Gespräch mitnimmst?
Tatsächlich wirklich absolut gar nichts, was mit unserem Inhalt zu tun hat.
Hau raus.
Sondern das ist hier das erste Mal seit meiner Angststörung, dass ich einen völlig anderen Weg hergefahren bin, den ich vorher noch nicht kannte. Und dass ich jetzt hier in so eine Lives oder so eine doch schon andere Situation, in so einem langen Gespräch mit jemandem, den ich nicht kenne, in einer Location, die ich nicht kenne, hingekommen bin, und dass ohne eine Angstattacke hinbekommen habe. Das nehme ich mit, weil das für mich ein unfassbar toller, wichtiger Baustein war hin zur Heilung und hin zum Heilen mit Blick auf meine Angststörung. Und das nehme ich mit. Also das ist so, das, ne, so auf der Metaebene. Also das war für mich heute ein wichtiger Punkt und ein wichtiger Meilenstein für alles, was jetzt noch folgt. Aber ich habe das heute geschafft, ohne, mit Angst, aber ohne, dass sie mich übermannt hat. Und da muss ich sagen, bin ich gerade wahnsinnig stolz drüber. Und das nehme ich mit.
Wie schön, wie schön, wie schön, wie schön. Ich freue mich. Also das ist wirklich so, ja, das ist besser. Also was Besseres hätte ich dir ja gar nicht wünschen können. Danke. Deswegen freut mich das total.
Und mich erstmal.
Ja, also ich freue mich, dass du dich freust und dass du das, also ich weiß nicht, das ist immer so anmaßend, aber dann bin da, wenn ich darf, möchte ich auch stolz auf dich sein.
Sehr gerne. Und, sehr, sehr gerne.
Und dann schließe ich mich vielleicht auf einer ähnlichen Ebene an, das auch auf die Gefahr hin, dass ich das mich da so ständig wiederhole, aber es ist auch einfach ganz kontinuierliches Gefühl. Ich bin immer sehr, sehr, sehr dankbar nach jedem Podcast-Gespräch dafür, dass ich das überhaupt tun darf, weil ich so viel lernen darf und auch für mich, dass jedes Mal auch eine Herausforderung ist, irgendwo in einem ganz neuen Menschen zu begegnen, gerade weil ich eben keine Journalistin bin, die mit vorbereiteten Fragen ins Gespräch geht und jedes Mal mit der Erfahrung rausgehe, entweder fachlich und oder eben auch zwischenmenschlich was dazugelernt zu haben. Und es ist so ein großes Geschenk und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Dito, das kann ich nur zurückgeben.
Ich meine,
es ist geil. Also hier jeden Tag, oder nicht jeden Tag, ich weiß nicht, wie dein Workload ist, aber
alle 14 Tage gibt es ein Podcast-Gespräch, genau.
Geil, aber, ja. Und einfach immer wieder so mit neuen Menschen konfrontiert, positiv zu werden, ist mega schön. Und halt wieder neue Lebensrealitäten, Narrative kennenzulernen, mit denen ins Gespräch zu kommen, ist, glaube ich, wirklich ein richtiges Geschenk.
Absolut. Ja. Und das kann ich auch allen Zuhörenden einfach nur wünschen und auch wirklich dazu auffordern. Redet auch einfach mit Leuten, bei denen die außerhalb eurer Bubble sind. Fragt einfach mal nach, seid neugierig.
Ja.
Das ist so schön, wenn man sich gegenseitig fragt und zuhört und lernt. Und das macht immer was Gutes mit einem.
Ja.
Ja.
Danke, Birte.
Danke, Lisa. Schön, dass du da warst.
Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich. Wo wir schon beim Thema Schule bzw. Hochschule sind, schaut doch mal gerne bei einguterplan.de im Shop vorbei. Dort gibt es ganz frisch wieder den Edu, den Planer für alle Menschen im Hochschul- oder Schulkontext. Alle anderen Produkte findet ihr natürlich auch dort. Ansonsten lohnt sich immer ein Besuch auf der einguterplan Instagram-Seite. Was den Podcast betrifft, freue ich mich wie immer über Bewertungen, Abos, Feedback und sage wie immer für alles ganz, ganz lieben Dank. Wie angekündigt, ihr findet in den Shownotes einen Link zu den Tickets für den Live-Podcast am 23. August. Ich würde mich wahnsinnig freuen, euch dort zu sehen. Ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen. Alles Liebe, bis dahin, eure Birte.